Guten Abend und herzlich willkommen zur Sommeruni. Wir haben heute zum zweiten Mal das Institut für Meteorologie dabei. Am Montag hatten wir den ersten Vortrag. Ich begrüße schon mal ganz herzlich Herrn Dr. Burkhard Fischer.
Dankeschön.
Und am Montag ging es ja bereits um die Wettervorhersage. Heute geht es um ein Thema, was ein bisschen damit zusammenhängt, nämlich die Veränderung des Klimas. Nutzungsdauer des Heimatplaneten schädigt die Menschheit ihre Lebensgrundlage, der Titel der heutigen Veranstaltung. Also die Frage danach, welche Auswirkungen gibt es auf das Klima, welche Veränderungen werden in Zukunft zu erwarten sein. Dazu wird Herr Dr. Fischer heute Näheres vorstellen. Ja, ich wünsche Ihnen eine spannende Veranstaltung, Einblicke in die Klimaveränderung, hoffentlich ein bisschen Auswirkungen, dass wir dann auch klimabewusst handeln und noch möglichst lange und viel Freude an diesem Planeten haben. Viel Spaß für heute Abend.
Ja, vielen Dank für die netten Worte. Auch von mir einen schönen Abend. Lassen uns den Abend nutzen, solange die Nutzungsdauer unseres Heimatplaneten zulässt. Mein Name ist Burkhard Fischer, ich bin in Nürnberg geboren, habe in Darmstadt an der TH das Diplom der Meteorologie erworben, habe an der TU in Berlin promoviert und jetzt arbeite ich für den Geoinformationsdienst der Bundeswehr. Nebenbei habe ich noch einen Lehrauftrag am Institut für Meteorologie und Klimatologie an der Leibniz-Universität. Ich habe eine Frau und 5 Kinder und da denkt man doch mal an die Zukunft. So, jetzt geht's schon los. Wenn ich an die Zukunft denke, dann mache ich einen Gedankenspiel. Ich stelle mir vor, unsere Astronomen, alle sehr ehrbare Wissenschaftler, entdecken im Weltraum einen Meteor, einen Gesteinsbrocken so groß wie die Herrenhäuser Gärten, wenn auch nicht so schön. Und dieser Gesteinsbrocken fliegt durchs All. Und wenn unsere Astronomen so eine Entdeckung machen, dann freuen sie sich und dann geben sie dem Objekt einen Namen und dann fangen sie an zu rechnen. Sie berechnen die Bahn, die dieses Objekt in den nächsten Jahren durchlaufen wird. In unserem Gedankenspiel errechnen sie, dass dieser Gesteinsbrocken nach weiteren 20 Jahren Flug durchs Weltall sich der Erde nähern wird. Und dann wird er, soweit man das heute erkennen kann, auf der Erde einschlagen. Natürlich ist diese Aussage mit Unsicherheiten verbunden. Ist die Lage des Objekts genau gemessen worden? Ist seine Geschwindigkeit genau gemessen worden? Ist genau gerechnet worden? Die wissenschaftliche Konferenz prüft alles nach, mehrfach. Und schließlich kommt die internationale Gemeinschaft der Astronomen zu dem Ergebnis, ja, in 20 Jahren wird der Meteor auf der Erde einschlagen. Nicht in Hannover, nicht in New York, wahrscheinlich irgendwo auf dem Meer. Der Einschlagsort ist jedoch nicht relevant. Wenn der Meteor die Erde trifft, dann löscht er nahezu alles Leben auf der Erde aus. Seine Wirkung ist global, allein die Menge an Staub und Wasser, die er nach oben schleudert, reicht aus, um uns den Atem zu nehmen. Über Jahre kommt kein Sonnenlicht mehr bis zum Boden. Tja, was machen wir da, wenn so ein wissenschaftliches Ergebnis in der Presse auftaucht? Wir ziehen es erstmal in Zweifel. Quatsch. Die erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Und manchmal ist die Presse ja hartnäckig. Jedes Mal, wenn einer der zweifelnden Wissenschaftler die Überzeugung gewinnt, dass die Bedrohung real ist, dann taucht dieses Thema wieder in den Medien auf. Und schließlich melden sich die Ingenieure zu Wort. Sie können eine Maschine bauen, mit der sich der Meteor unschädlich machen lässt. Diese Maschine zu bauen, das würde natürlich ein paar Jahre dauern und das würde eine Menge Euro kosten. Milliarden. Wie würde die Weltgemeinschaft an dieser Stelle reagieren? Die Zeit drängt und es muss eine teure Entscheidung getroffen werden. Nun, wie die Weltgemeinschaft an dieser Stelle reagieren würde, das wissen wir nicht. Der Fall ist Fiktion. Wir wissen jedoch, wie sie mit ähnlichen Fällen umgeht. Tatsächlich gibt es vergleichbare Fälle, bei denen wir uns schon heute in einer ähnlichen Lage befinden. Schauen wir uns zum Beispiel die Situation der Weltmeere an. Der Ernährungsbedarf der Weltbevölkerung wird zu einem gewissen Teil mit Fisch gedeckt. Seit rund 100 Jahren entnimmt die Menschheit den Weltmeeren regelmäßig deutlich mehr Fisch, Wale, Robben, Seekühe als nachwachsen. Seit rund 100 Jahren warnen die Meeresbiologen regelmäßig vor Überfischung. Seit 100 Jahren machen die Meeresbiologen regelmäßig Vorschläge, wie viel Fisch gefangen werden kann, ohne den Bestand zu gefährden. Und regelmäßig genehmigen die Regierungen unseres Globus erheblich mehr zu fangen, bis zu dem Zehnfachen dessen, was unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zulässig wäre. Sehenden Auges gehen wir hinein in den Verlust der Nahrungsquelle Meeresfisch. Die Boote und Fische, von denen aus Fischfang betrieben wird, werden größer und größer. Es wird mehr Fisch gefangen und dann kippt das System. Große Fischereischiffe sind nicht mehr ausgelastet. Sie finden keinen Fisch mehr. Die Fischbestände schrumpfen. Kleine Fischer verarmen und das Nahrungsangebot wird schlechter. Beispiel Kabeljau. Jahrhundertelang gab es in den Gewässern von Nordkanada vor Neufundland unglaubliche Mengen Kabeljau. Es gab so viel Kabeljau, dass zehntausende Menschen allein vom Fischfang leben konnten. Andere sind wegen diesem Fischreichtum von Europa nach Kanada ausgewandert. Im Laufe der Jahre machte die Technik Fortschritte, mehr Fisch wurde gefangen. Das einst größte Kabeljau-Vorkommen der Welt ist mittlerweile so gut wie ausgestorben. Und Ähnliches lässt sich in der Nordsee beobachten. Hier kann der Kabeljau nur noch unter besonderem Schutz überleben. Wir sehen die Linie minimaler Bestand. Ich habe mal nach rechts die Zeit aufgetragen. Nach oben. Der Kabeljaubestand in 1000 Tonnen in der Nordsee. Und da, wo wir jetzt sind, sind wir deutlich unter dem Minimalbestand für die Arterhaltung. Das heißt, wenn man nicht gezielt Schutzmaßnahmen trifft, dann ist der Kabeljau morgen weg. Hätte ich als wirtschaftlich denkender Mensch das Meer für 10 Jahre gepachtet, ich würde genauso vorgehen. Das Meer leer fischen, Gewinn machen und nach Ablauf der Pacht das Meer an den Eigentümer zurückgeben. Genauso funktioniert das Pachtwesen. Aber wer ist nun der Eigentümer der Meere? An wen können wir das Meer zurückgeben? Und noch interessanter die Frage, von welchem Eigentümer kann ich mir ein neues Meer pachten, das noch voller Fisch ist? Sind wir nicht die Eigentümer der Meere? Wir als Menschheit, gemeinsam gedacht, ein Meer, in dem es nichts mehr zu holen gibt, ist ein totes Meer. Und dabei brauchen wir als Menschheit die Meeresfrüchte zum Leben. Es wäre also besser, wir würden uns nicht wie Pächter verhalten, sondern mehr wie Eigentümer. Wir würden als Eigentümer unser Eigentum bewahren. Naja, vielleicht denken Sie an dieser Stelle wie ich, ich mag sowieso keinen Fisch. Das stört mich. Allerdings Leute, die haben nichts anderes, was satt machen könnte, als Fisch. Kann man sagen, sollen sie doch zu Aldi gehen und sich Spaghetti kaufen. Und da haben wir das Problem, dass es Menschen gibt, die den ganzen Monat so viel verdienen, wie eine Spaghetti-Mahlzeit von Aldi kostet. In diesen Ländern, in denen die Leute leben, gibt es schon gar keine Aldi-Filialen. Und wenn wir genauer hinsehen, dann merken wir, damit Aldi Spaghetti anbieten kann, muss Mehl, muss Getreide da sein. Und damit Getreide wachsen kann, braucht es fruchtbaren Ackerboden. Der Ackerboden ist ein wesentlicher Produktionsfaktor der Landwirtschaft. Ohne Ackerboden kein Ackerbau. Und was passiert gerade mit dem Ackerboden auf unserem Globus? Der fruchtbare Boden ist die oberste Schicht unseres Planeten. Meist 20 bis 40 Zentimeter dick. Hier sind Mineralien gemischt mit Wasser, Luft und, ganz wichtig, mit Biomasse. Der rein mineralische Boden ist nur in geringem Maße fruchtbar. Er hält Wasser nur kurze Zeit und ist schlecht durchlüftet. Fruchtbarer, krümeliger Boden entsteht sehr langsam. In der Geschichte der Erde sind da auf dem rein mineralischen Untergrund zuerst primitive Lebewesen gewachsen. Es wuchsen Pflanzen, die nicht als Nutzpflanzen geeignet sind. Sie starben ab. Ihre Biomasse wurde Teil des Bodens. Der Boden wurde mit diesem Anteil an Biomasse etwas fruchtbarer. Und alle weiteren Pflanzen tragen mit ihrer Biomasse zur Bodenbildung bei. Ebenso der Tierkot. Und so bildet sich in 2000 Jahren, bildet sich eine fruchtbare Humusschicht von 10 cm dick. 2000 Jahre brauchen wir für 10 cm Humus. Und darauf bauen wir dann Straßen. Dass die Bodenbildung so langsam voranschreitet, liegt unter anderem auch daran, dass immer etwas abgetragen wird. Der Wind weht den Boden davon, das Regenwasser spült ihn weg. Wenn der Boden gerade nicht bewachsen ist, sind Wasser und Wind besonders erfolgreich. Das heißt, gepflügter Boden ist besonders anfällig für Erosion. Der Mensch hat den Pflug erfunden, um eine bessere Ernte einzufahren. Das funktioniert auch, allerdings wird mit dem Pflug die Erosion beschleunigt. Was machen wir zum Beispiel, um die Vegetationsperiode zu verlängern? Nach dem Winter wird die Staunässe abgeleitet. Da fließt ein Strom raus aus dem Acker und dabei geht viel Boden verloren. Erkennbar ist das an den vollen Straßengräben, voll mit Schlamm. Da setzt sich der fruchtbare Ackerboden ab. Man erkennt es auch an den braunen Flüssen, die tragen dann unseren fruchtbaren Ackerboden zur Nordsee. Trotz allem schreitet der Bodenverlust auf unseren Äckern so langsam voran, dass ein Landwirt im Laufe seines Lebens den Bodenverlust nicht wahrnimmt. Vergleicht man über vier Generationen hinweg einen Acker, dann fällt der Bodenverlust auf, dann wird er sichtbar. Wenn wir den ganzen Globus betrachten, dann stellen wir fest, dass alljährlich ca. 10 Millionen Hektar Ackerboden verloren gehen. Das sind 24 Milliarden Tonnen fruchtbaren Bodens, die pro Jahr ins Meer gespült werden, etwa 3,4 Tonnen pro Erdenbürger. Ein weiterer Grund für den Verlust an Ackerboden liegt darin, dass die besten Ackerflächen mit Straßen und Häusern zugebaut werden. Es gibt unterschiedliche Reaktionen auf den Bodenverlust. Viele nehmen ihn gar nicht wahr. Andere, zum Beispiel Investoren aus China, kaufen Ackerboden im Ausland, unter anderem in Afrika, aber auch schon in Europa. Wenn man darüber nachdenkt, dann kann einem durchaus das folgende Szenario in den Sinn kommen. Die Äcker rund um Hannover sind verkauft. Die Bauern freuen sich über den hohen Preis, den sie erzielen konnten. und die Ernte wird komplett in ein anderes Land verschifft. Und irgendwann kommt es dazu, dass die Bäckerläden in Hannover keine Brötchen mehr anbieten. Der Bäcker sagt, ich kann das Mehl nicht mehr bezahlen, es ist zu teuer. Hunger bricht aus. Und wenn wir zu den Äckern vor den Toren von Hannover gehen, dann werden die von schwer Bewaffneten bewacht. Ist aber nur so ein Szenario. Damit heute eine bessere Ernte eingefahren werden kann, nimmt die Menschheit in Kauf, dass der Boden allmählich verschwindet. Jetzt kommt wieder mein altes Thema. Wenn ich die gesamte Ackerfläche dieser Erde für 10 Jahre gepachtet hätte, würde mich genauso verhalten, wie die Menschheit es tut. In den 10 Jahren würde ich den größtmöglichen Gewinn aus dem Ackerboden ziehen. Und nach Ablauf der Pacht würde ich die Ackerflächen an den Eigentümer zurückgeben. Und dann stehen wir wieder vor der Frage, wem gehört der fruchtbare Ackerboden? An welchen Eigentümer können wir die ausgelaugten Äcker zurückgeben? Und die noch schwerer zu beantwortende Frage, wer verpachtet uns den nächsten fruchtbaren Acker? Auch in diesem Fall wäre es also besser, wir würden uns wie Eigentümer verhalten. Der Eigentümer bewahrt sein Eigentum im Zweifel für seine Nachkommen. Ein anderes Beispiel, Wasser. Von Wasser sind wir Menschen am meisten abhängig. Ohne Trinkwasser kommen wir gerade mal 24 Stunden aus. Wasser ist also eine lebensnotwendige Ressource. Und hier wird sehr deutlich, dass wir nachhaltig wirtschaften müssen, um zu überleben. Trinkwasser muss permanent zur Verfügung stehen. Ohne Wasser geht gar nichts. Und woher kriegen wir das Wasser? Schon lange trinken wir nicht mehr das Wasser aus den Bächen. Wenn in Flüssen Wasser entnommen wird, dann muss es aufwendig gereinigt werden. Häufig graben wir Tiefbrunnen, teilweise mehrere hundert Meter tief. Von dort holen wir das Wasser, das irgendwann als Regen oder als Schnee gefallen ist, das versickert ist und in einer wasserführenden Schicht zu unserem Tiefbrunnen gelangt ist. Diese wasserführenden Schichten, wir nennen sie Aquifere, dürfen wir uns als riesige unterirdische Wassereimer vorstellen. Ständig fließt Wasser hinein, ständig fließt Wasser hinaus. Und diese Wassereimer zapfen wir an, wir halten unser Brunnenrohr hinein und saugen Wasser ab. Wenn wir mehr absaugen, als hineinfließt, dann sinkt der Pegel in dem Eimer. Das kann man durchaus mal machen, sofern man hinterher wieder weniger entnimmt, damit das Aquifer wieder aufgefüllt wird. Entnimmt man über längere Zeit zu viel Wasser, und dann geht das nicht. Irgendwann ist der Eimer leer, dann fehlt uns etwas ganz Wichtiges. Weltweit sind wir gerade dabei, die Wassereimer leer zu pumpen. Die Aquifere werden bewusst leer gepumpt. Mit Wasser wird Geld verdient. Die Aquifere werden denen überlassen, die genug Geld haben, Tiefbrunnen zu bauen und ein Wasserverteilnetz zu unterhalten. Und wer Geld reinsteckt, der will auch Rendite sehen. Sehenden Auges läuft die Weltgemeinschaft auf diesen Wassermangel zu. Der Gedanke, dass nur der Wasser kriegt, der es auch bezahlen kann, hat etwas Apokalyptisches. Dieses Szenario treffen wir, sofern wir es sehen wollen, in Afrika schon heute. Große Plantagen nehmen den Kleinbauern und deren Vieh das Wasser weg. Und diese Plantagen produzieren Rosen, unter anderem für den europäischen Blumenhandel. Ein anderes Thema ist die Artenvielfalt. Auf welche Weise uns das Aussterben einzelner Tier- oder Pflanzenarten schadet, lässt sich ein bisschen nur an wenigen Beispielen festmachen. Wenn es Lebewesen sind, die uns direkt als Nahrung dienen, ist der Schaden leicht erkennbar. Fehlen diese Pflanzen oder Tiere, dann fehlt uns Nahrung. In der freien Natur sterben zum Beispiel Fische aus, weil man sie teuer verkaufen kann. Andere Arten sterben aus, weil sie als Nützlinge zu wenig Gewinn abwerfen und weil sie den gewinnbringenden Nützlingen Platz und Futter wegnehmen. Ob Tiere oder Pflanzen neben dem Menschen überleben, hängt eher davon ab, wie viel Gewinn sie erwirtschaften, als davon, wie viele Menschen sie ernähren. Indirekt hängt die Menschheit zum Beispiel von den bestäubenden Insekten ab. Wir schlagen sie gerne tot, wenn sie uns kitzeln oder wenn wir Angst davor haben, von ihnen gestochen zu werden oder auch wenn sie unser Empfinden von Sauberkeit stören. Gefährdet sind sie jedoch weniger durch unsere Fliegenklatsche als vielmehr durch Gifte, die die sogenannten Schädlinge vernichten sollen. Wie sehr uns der eine oder andere Schädling nützt, wissen wir oft gar nicht. Mit unseren finanztechnischen Scheuklappen sehen wir nur, wie durch diese Lebewesen der Gewinn eines winzigen Marktsegments geschmälert wird. Ihren Nutzen für die menschliche Gesellschaft können wir häufig nicht erkennen. Und wenn ich ein paar Quadratkilometer tropischen Urwald für ein Jahr gepachtet habe, dann hole ich alles Edelholz raus, was da zu holen ist. Dann ist es mir egal, wenn ich die Tiere auf die Bäume als Brutplätze angewiesen sind, mir ist sogar egal, welche Menschen von diesem Wald seit Jahrtausenden leben. Nach einem Jahr gebe ich die kahl geschlagene Pachtfläche tot an den Eigentümer zurück. Wir wissen, dass wir auf diesem Globus mit vielen verschiedenen Arten von Lebewesen zusammen in einer Gemeinschaft leben. Wir wissen, dass jede Art von Lebewesen ihren Beitrag zu der Gemeinschaft leistet, auch wenn wir diesen Beitrag nicht immer auf den ersten Blick erkennen. Und dennoch leisten wir es uns, eine Art nach der anderen auszurotten. Was geschieht mit der Luft, wenn wir Bilder aus chinesischen Industriegebieten sehen, in denen die Leute mit Tüchern vor Mund und Nase herumlaufen, weil der Staub so dicht ist, dass man nur noch wenige Meter weit schauen kann, dann kommt der Gedanke auf, hier läuft etwas falsch. Diese Art der Luftverschmutzung ist für jedermann offenbar. Sie stellt erstmal ein lokales Problem dar. Die Luft wird jedoch auch verschmutzt, ohne dass es so leicht erkennbar ist. Die industrialisierte Welt verunreinigt die Luft mit vielen unsichtbaren Gasen. Die Luft ist ein Bestandteil der Atmosphäre und die Atmosphäre ist der Raum, in dem das Klima stattfindet. Wenn ich von Klima rede, dann denke ich an den Begriff Klimawandel, ein Reizwort und gleichzeitig eine Herausforderung. Wie gehen wir mit dem Reizthema um? In meinen alten Unterlagen habe ich Warnungen vor dem Klimawandel aus den 70er Jahren gefunden. Seitdem ist viel diskutiert worden. Seitdem tauchen regelmäßig Hinweise auf, die diese Warnungen bestätigen. Und noch heute ist die Atmosphäre völlig selbstverständlich der Abfallbehälter für alle Gase, die wir nicht haben wollen. Dabei lassen wir außer Acht, dass wir genau diese Luft, die die Abgase aufnimmt, einatmen. Und diese Atmosphäre wird allmählich wärmer. Die mittlere Temperatur der Atmosphäre steigt seit ungefähr 200 Jahren. Viele Ursachen kommen dafür in Frage. Schwankungen der Sonnenstrahlung sind denkbar. Vulkanausbrüche können weltweit wirken. Veränderungsprozesse im Erdinneren, Veränderungsprozesse in der Atmosphäre, aber auch das Verhalten von Pflanzen, von Tieren und das Verhalten der Menschheit. Das hören wir nicht gerne. Wir mögen es nicht, wenn man uns Vorwürfe macht. Es ist allerdings gar kein Vorwurf, es ist nur eine Feststellung. Mit dem Ausstoß an Kohlendioxid und Methan erreichen wir dass die Atmosphäre insgesamt allmählich wärmer wird. Es lässt sich ernsthaft nicht mehr bestreiten, dass die Menschheit dabei ist, den Anteil an Kohlendioxid in der Atmosphäre wesentlich zu erhöhen. Das ist auch plausibel. Über Millionen von Jahren wurde der Atmosphäre Kohlendioxid entzogen. Kleinstlebewesen und Pflanzen haben das Kohlendioxid der Atmosphäre dazu verwendet, Kohle, Erdöl und Erdgas herzustellen. Und wir schaffen es in wenigen hundert Jahren, diese riesigen Kohlenstoffvorräte zu verbrennen. Dass das Spuren in der Atmosphäre hinterlassen muss, ist offensichtlich. Eine dieser Spuren zeigt eine Erwärmung. Eine andere Spur zeigt, dass sich mehr Kohlendioxid in den Meeren löst. Das Meerwasser wird saurer und Meereslebewesen, die mit Kalk arbeiten, wie zum Beispiel Muscheln und Korallen, sind durch eine Versauerung des Meerwassers in ihrer Existenz bedroht. Eine Erwärmung der Atmosphäre geht einher mit einer Erwärmung der Weltmeere. Wird Wasser wärmer, so dehnt es sich aus, es braucht mehr Platz. Auf diese Weise steigt der Meeresspiegel an. Erwärmung der Atmosphäre bedeutet auch, dass Gletscher schmelzen. Deren Schmelzwasser fließt allmählich ins Meer und trägt zum Anstieg des Meeresspiegels bei. Ein Anstieg des Meeresspiegels trifft allerdings nicht nur die Holländer. Die leben ja schon teilweise unter dem Meeresspiegel. Die sind da schon gewohnt. Ein Anstieg des Meeresspiegels wirkt weltweit. An allen Küsten unseres Globus steigt der Meeresspiegel. Nun kann man schauen, wer nahezu auf Meeresniveau lebt. Wer wäre getroffen? Ja, wir hören von Bangladesch, ein weites Land, das nahezu auf Meeresniveau liegt und sonst. Ich kenne da ein paar Millionen Städte auf Meeresniveau. London, offiziell 15 Meter über dem Meer. New York, Manhattan liegt am Meer. Los Angeles liegt am Meer. San Francisco, offiziell 16 Meter über dem Meer. Buenos Aires, offiziell 25 Meter über dem Meer. Kapstadt, Melbourne, Sydney, Hongkong, Singapur, Mumbai. Da kommt einiges zusammen. Viele Millionen Städte dieser Erde liegen nahezu auf Meeresniveau. Sie alle sind gefährdet durch einen Anstieg des Meeresspiegels. Eine andere Frage, wie wirkt sich der Klimawandel auf den Fischfang aus? Der Anstieg des Meeres gibt den Fischen erstmal mehr Platz. Höhere Wassertemperaturen bedeuten aber einen geringeren Sauerstoffgehalt des Wassers. Die Tier- und Pflanzengesellschaften der Meere werden sich erheblich verändern und dabei werden einige Arten aussterben, deren Bedeutung wir für das Gesamtsystem noch gar nicht kennen. Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Ackerboden aus? Die mit dem Klimawandel einhergehenden Extremwetterereignisse werden Bodenerosion und Bodenverlust beschleunigen. In polaren Regionen wird der Temperaturanstieg den ewigen Frostboden auftauen. Dabei wird das Methan freigesetzt, das bisher dort im Boden gebunden ist. Und das Methan wird den Klimawandel noch weiter beschleunigen. Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Verfügbarkeit von Wasser aus? Der Klimawandel bringt häufigere Extremwetterereignisse mit sich. Extremwetterereignisse sind oft verbunden mit Starkniederschlägen. Die Starkniederschläge führen dazu, dass die Bodenerosion verstärkt wird, aber auch, dass mehr Wasser oberflächlich abfließt und weniger Wasser in den Boden eindringt, um die Aquifere aufzufüllen. Der Klimawandel mindert also das Angebot an Grundwasser. Wie wirkt sich der Klimawandel auf Tiere und Pflanzen aus? Lebewesen passen sich im Laufe ihrer Entwicklungsgeschichte an ihre Umwelt an. Manchen gelingt das schneller im Laufe eines Jahrhunderts, manchen nur langsamer im Laufe mehrerer Jahrhunderte. Der aktuelle Klimawandel läuft so schnell ab, dass sich einige Pflanzen und Tiere nicht überleben werden. Man kann sich vorstellen, dass Tiere und Pflanzen wandern, dass sie dahin wandern, wo ihnen das Klima angenehm ist. Das geht jedoch nur, wenn der Weg dahin frei ist. Pflanzen, die sich zum Beispiel in den unteren Regionen eines Gebirges aufhalten, die sich dort angesiedelt haben, können nach oben ausweichen, wenn es zu warm wird. Sie sind meist jedoch nicht in der Lage, das Tal zu durchschreiten, in dem es schon zu warm ist. Das heißt, sie sind am Berg gefangen und wenn am Berg die klimatischen Verhältnisse unerträglich werden, dann sterben sie, sofern sie nicht in der Lage sind, sich anzupassen. Trotz all dieser Überlegungen stellen Sie möglicherweise die Frage, gibt es überhaupt einen Klimawandel? Vielleicht ist es Ihnen heute Abend nicht wahr genug. Damit wir verstehen, was die Klimatologen meinen, wenn sie vom Klimawandel sprechen, schauen wir uns an, was man unter Klima versteht. Zunächst einmal messen die Meteorologen das Wetter, das aktuelle Wetter, zum Beispiel den Luftdruck, die Luftfeuchte, Sonnenscheindauer, Windgeschwindigkeit oder in unserem Beispiel die Temperatur. Ich habe da rechts die Tageszeit aufgetragen und hier die Temperatur. Die Temperatur wird stündlich gemessen. Und so ergibt sich ein Bild vom Tagesgang der Temperatur. Daraus bilden wir einen Mittelwert. Der Mittelwert eines Tages ist die Tagesmitteltemperatur an einem bestimmten Ort, da wo wir gemessen haben. Wenn wir an einem Ort jeden Tag die Tagesmitteltemperatur bilden, ergibt sich ein Bild vom Jahresgang der Temperatur. Das wäre jetzt der Jahresgang, nach rechts aufgetragen die Jahreszeit, nach oben nochmal die Tagesmitteltemperatur. Und so können wir eine Jahresmitteltemperatur eines Ortes berechnen. Und wenn wir über 30 Jahre die Jahresmitteltemperatur auftragen, dann lässt sich der Klimawert der Lufttemperatur für einen bestimmten Ort ermitteln. So, das sind also die Jahresmitteltemperaturen nach oben aufgetragen, nach rechts wieder die Jahre. 30 Jahre ist der Zeitraum, den Klimatologen zusammenfassen zu einer Klimaaussage. Und so stellen wir also diesen Mittelwert ein, Klimamittelwert aus einem Zeitraum von 30 Jahren. Wir sammeln die Jahresmitteltemperaturen verschiedener Orte der Erde und fassen sie zusammen. Also von verschiedenen Orten unseres Globus werden die Jahresmitteltemperaturen zusammengetragen. Und daraus bildet sich dann ein Mittelwert, der für den ganzen Globus gilt. Und wenn sich dieser Wert, den wir jetzt als globale Mitteltemperatur bezeichnen, wenn sich dieser Wert verändert, dann liegt ein Indikator vor für die Veränderung des Weltklimas. Und damit das Weltklima sich verändert, müssen sich viele die Mittelwerte vieler Stationen in die gleiche Richtung verändern. Wir haben immer wieder Schwankungen. Normalerweise sollte sich das aufheben. Wenn es das nicht tut, dann verschiebt sich der globale Mittelwert und dann sprechen wir von einer Klimaveränderung. Die Frage, ob es einen Klimawandel gibt, ist klar mit Ja beantwortet. Das haben wir. Wenn wir bereit sind, das zu akzeptieren, sind wir aber noch lange nicht bereit zu akzeptieren, dass wir irgendwie daran schuld sind. Schließlich hat sich das Klima schon immer verändert. Warum sollte es diesmal gerade auf unsere Aktivität zurückzuführen sein? Lebewesen haben schon vor sehr langer Zeit Einfluss auf das Klima der Erde. Es gab Zeiten, da war das Klima auf der Erde dem ähnlich, das heute auf der Venus herrscht. Die Kohlendioxidkonzentration war deutlich höher und auch die Temperatur war deutlich höher. Winzige kleine Lebewesen, die Cyanobakterien, die es heute auch noch gibt, begannen das Kohlendioxid der Erdatmosphäre zu zerlegen in Kohlenstoff und Sauerstoff. Jetzt trat Sauerstoff in der Atmosphäre auf. Die CO2-Konzentration veränderte sich. Und langsam über Jahrmillionen wurde die Voraussetzung für Lebewesen geschaffen, die Sauerstoff zum Leben benötigen. Und die Temperatur nahm ab. Der Zusammenhang zwischen der Lufttemperatur und der Atmosphäre, in der Atmosphäre und der Konzentration an Kohlendioxid ist inzwischen unbestritten. Je mehr Kohlendioxid, desto höher die Temperatur. Damals ließ man sich allerdings für die Veränderung viel, viel Zeit. Und Lebewesen hatten die Möglichkeit, sich anzupassen. Andere Lebewesen kamen hinzu und nutzten die Photosynthese, um Kohlendioxid abzubauen. Unter anderem die Lebewesen, die dem Kohlendioxid Kohlenstoff entnahmen und enorme Mengen an Kohle, Erdöl und Erdgas schufen. Und die Menschheit hat es jetzt geschafft, innerhalb von ca. 150 Jahren einen großen Teil dieser Kohlenstoffressourcen zu CO2 zu verbrennen und der Atmosphäre zuzuführen. Heute ist unbestritten, dass der derzeitige Klimawandel verursacht wird durch die riesigen Mengen an Kohlendioxid, die der Mensch an die Atmosphäre abgibt. Ob es überhaupt einen Gewinner eines Klimawandels geben wird, lässt sich nur sehr schwer vorhersagen. Und so mancher, der heute viel Geld dafür ausgibt, dass sogenannte wissenschaftliche Gutachten die Gefahren des Klimawandels kleinreden, wird sich noch über sich selbst ärgern. Denn von uns Menschen erlebt niemand einen Klimawandel ohne Last. Die Menschheit lebt, das merken wir immer mehr, auf einer Insel im Weltraum. Dabei geht es uns wie denen, die auf einer Insel im weiten Ozean leben und zwar so weit weg von anderen Inseln, dass sie nicht ohne weiteres dahin fahren könnten. So ein Beispiel stellt die Osterinsel dar. Die Osterinsel ist 2000 Kilometer entfernt von der nächsten lebenden bewohnbaren Insel. Sie war arm an Arten und bot Menschen nur wenig Nahrung. Um das Jahr 450 nach Christi Geburt wurde diese Insel von ein paar Dutzend Polynesiern besiedelt. Die brachten Süßkartoffeln und Geflügel mit. Die Insel war bewaldet. Die Siedler rodeten allmählich den Palmenwald und gewannen dabei einerseits Ackerflächen, andererseits Feuerholz und Bauholz für Häuser und Kanus. Darüber hinaus flochten sie aus den Palmfasern Fischnetze. Auf den Äckern bauten sie in dem feuchtheißen Klima die mitgebrachten Süßkartoffeln an. Mit den Kanus und Fischernetzen ergänzten sie das Nahrungsangebot. Den Siedlern ging es gut. Die Nahrungsbeschaffung ließ noch genug Zeit, um sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Wer es zu Reichtum brachte, ließ sich eine große steinerne Statue bauen, die die Größe der eigenen Person noch überhöhen sollte. Mit Hilfe von Holzbohlen und hölzernen Rollen wurden die steinernen Statuen an ihren Bestimmungsort gebracht und aufgestellt. Um das Jahr 1450 erreichte die Bevölkerungszahl fast 10.000. Aufgrund ihrer geografischen Lage war die Inselgesellschaft völlig isoliert. mal schnell weg und woanders hingehen, war so gut wie nicht möglich. In einer solchen Situation tut man gut daran, dafür zu sorgen, dass die Lebensgrundlage erhalten bleibt. Was aber taten die Bewohner der Osterinsel? Die Gesellschaft wuchs, der Bedarf an Nahrungsmitteln wuchs auch, mehr Wald wurde gerodet, alles wurde mehr, der Wald aber wurde weniger. Es ist schließlich gar keinen mehr da. Es stand weniger Holz zur Verfügung für den Bau von Statuen, für den Bau von Häusern, für den Bau von Kanus und für das Knüpfen von Fischnetzen. Da deutet sich schon die erste Bedrohung für die Ernährung an. Das vermehrte Roden erreichte auch bald die steileren Hänge, an denen sich der nackte Boden nicht mehr halten konnte. In wenigen Jahren wurde der Humus von den Hängen in die Täler gespült und mineralischer Boden kam hinterher und deckte auch noch die fruchtbaren Äcker zu. Und um die wenigen noch übrigen fruchtbaren Felder in den Tälern wurde gekämpft. Gekämpft wurde um Nahrung, also ums Überleben. Die wenigen heimischen Vogelarten, die darauf angewiesen waren, auf Bäumen zu brüten, am Boden waren Eier und Brut den Räubern ausgeliefert, diese wenigen Vogelarten starben auf der Insel aus, weil es schließlich keine Bäume mehr gab. Und so standen auch diese Vögel nicht mehr als Nahrungsangebot zur Verfügung. Die Menschen auf der Osterinsel hatten keine Wahl. Sie konnten nicht weiterziehen in ein Gebiet, das noch nicht von Menschen verwüstet war. In ein Gebiet mit gesunder Ernährungsgrundlage, mit leistungsfähiger Umwelt. Verglichen mit der Vielzahl an Problemen, denen sich die heutige Weltgesellschaft gegenüber sieht, waren die Probleme der Osterinselgesellschaft klein. Und dennoch gehen die Gesellschaft zugrunde. Vielleicht bilden wir uns heute ein, wir könnten aufbrechen zum nächsten Planeten. Die Verhältnisse, die wir dort vorfinden, sind allerdings noch viel lebensfeindlicher als auf der Erde. Sehr langfristig gedacht ist es eventuell möglich, einen anderen Planeten bewohnbar zu machen. Das heißt jedoch nur, dass wir daran sehr lange arbeiten müssten. Und das könnten wir nur, wenn unsere Erde noch sehr lange uns am Leben erhält. Dankeschön.